wie mir gesagt ist. Wir kennen zwar alle mehr oder weniger diese Geschichte der Seefahrt des Apostels Paulus auf seiner Reise nach Rom, aber ich denke, dass ich doch ein wenig die Vorgeschichte erläutern sollte. Paulus befand sich also als Gefangener auf der Reise nach Rom zum dortigen Kaiser. Paulus riet dem Kapitän in der Nähe der Stadt Lasea zu überwinden und erst im Frühjahr die Reise fortzusetzen. Der Kapitän entschloss sich aber, die Reise fortzusetzen, und das Schiff geriet, wie von Paulus vorausgesagt, in einen Sturm und somit in Seenot. In der Nacht dieses Sturmes trat ein Engel des Herrn zu Paulus und sprach zu ihm, dass er sich nicht zu fürchten brauche, denn Paulus und alle Menschen an Bord würden gerettet werden, das Ziel Rom würde erreicht. Lediglich das Schiff und die Ladung würden verloren gehen. Daraufhin sprach Paulus diese Worte aus dem Vers 25 zu den Menschen an Bord des Schiffes. Mir persönlich sind nur ein paar Worte dieses Verses sehr wichtig geworden. Und das sind die Worte, denn ich glaube Gott, es wird so geschehen. Das sind Worte, die ein sehr großes Vertrauen in Gott zum Ausdruck bringen. Sie sind Ausdruck eines festen Glaubens an den Schöpfer des Himmels und der Erde. Hast auch du so ein großes Vertrauen und so einen festen Glauben an Gott? Beantworte diese Frage selbst. Ich denke schon, dass ich Gott glaube und auch Vertrauen zu ihm habe. Aber mit einem Paulus oder irgendeinem großen Gottesmann kann ich mich auf keinen Fall messen in dieser Hinsicht. Da sind meine Erlebnisse, die ich mit Jesus gemacht habe, viel zu gering. Ich habe viele Zeugnisse von Gottesmännern gelesen, die durch Glauben und Vertrauen zum Herrn wahre Wunder und eine stabile Versorgung von Gott erlebt haben. Ein Beispiel aus meinen Andachtsbüchern möchte ich euch jetzt einmal vorlesen, wo so ein Glaube und Vertrauen zum Ausdruck kommt. Vor Jahren fuhr ich nach Amerika. Der Kapitän des Dampfers, mit dem ich fuhr, war ein entschiedener Christ. Als wir vor der Küste von Neufundland waren, erzählte er mir, als ich das letzte Mal vor 5 Wochen hier vorbeifuhr, geschah etwas, das mein ganzes Glaubensleben erschütterte. Wir hatten Georg Müller von Bristol an Bord. Ich hatte 24 Stunden ununterbrochen auf der Kommandobrücke gestanden, weil wir von dichtem Nebel eingehüllt waren. Georg Müller kam zu mir und sagte, Kapitän, ich wollte Ihnen nur sagen, dass ich Samstagnachmittag in Quebec sein muss. Das ist unmöglich, antwortete ich. Nun gut, wenn Ihr Schiff mich nicht hinbringen kann, wird Gott einen anderen Weg finden. Ich habe in 57 Jahren noch nie eine Verabredung gebrochen. Wir wollen in den Kartenraum gehen, hinuntergehen und beten. Ich sah diesen Mann Gottes an und dachte, er ist wohl doch etwas überspannt. So etwas habe ich doch noch nie gehört. Herr Müller, sagte ich, wissen Sie, wie dicht dieser Nebel ist? Nein, erwiderte er, der Nebel interessiert mich nicht. Ich schaue auf den lebendigen Gott, der jeden Umstand meines Lebens lenkt. Er kniete nieder und sprach ein ganz einfaches Gebet. Als er geendet hatte, wollte ich beten, aber er legte mir die Hand auf die Schulter und sagte, ich solle nicht beten. Erstens, dass Sie auch noch beten. Ich starrte ihn an und erst Jahren habe ich es keinen einzigen Tag unterlassen, beim König vor. Der Nebel ist weg. Ich stand auf, der Nebel war tatsächlich weg. Am Samstagnachmittag war Georg Müller rechtzeitig für seinen Dienst in Quebec. Geschwister, solche Zeugnisse von Gottes Kraft und Größe uns Menschen gegenüber da bekomme ich ja Gänsehaut und ich komme mir unendlich klein vor. Wie armselig komme ich mir da mit meinen Gebeten vor. Warum erlebe ich nicht solche Wunder Gottes? Natürlich habe ich auch schon Wunder Gottes erlebt, aber für diesen Georg Müller waren dies nicht Wunder, sondern Selbstverständlichkeiten in seinem Glaubensleben. War Paulus und dieser Georg Müller besondere Menschen? Bei Paulus würde ich sagen, ja. Bei Georg Müller benutzte dabei Gott die Liebe von Georg Müller zum Geld. Kommt später. Gott wollte Paulus für große Dinge benutzen und Gott hat ihn dadurch von einem Menschen wie du und ich, einer bin, zu einem ganz besonderen Menschen gemacht. Noch dazu Paulus ein Verfolger der Christenheit, also noch viel schlimmer als wir insgesamt. Von Geburt an ein Mensch wie du und ich, aber für die Aufgaben Gottes zu etwas Besonderem von Gott gemacht. Ich habe vorhin gesagt, dass für Georg Müller und sicherlich auch für Paulus die Zusagen Gottes eine Selbstverständlichkeit waren, die Verheißungen Gottes eine Selbstverständlichkeit. Wir haben heute das Zeugnis gehört von meiner Schwester und ich kann das vollkommen nachvollziehen, was du gesagt hast. Dass der Herr manchmal ganz seltsame Therapien benutzt, um dich in die Ruhe zu führen. Und nicht nur in die Ruhe, sondern auch in die Geduld. Das liegt jetzt ein Jahr zurück. Da habe ich bei einem Freund in Kamin verblecht. Und während dieser Arbeiten habe ich dann Schmerzen in mein Bein bekommen. Habe ich eine Weile beachtet. Ich dachte, naja, vielleicht ist da nicht irgendwo gestoßen, wie es halt manchmal so ist. Die Schmerzen sind mehr geworden. Dann habe ich eine Nacht Schüttelfrost gekriegt und da wusste ich genau, was passiert ist, weil das dann das fünfte Mal war, ich habe wieder Bakterien im Bein gehabt. Aber ich habe gesagt, nein, jetzt machst du deine Arbeit erst einmal fertig. Du gehst zu keinem Arzt. Ein bisschen Antibiotika, dann geht es schon wieder. Ich habe weitergearbeitet, habe dann Schlot, dann Kamin fertig verblecht. Mein Bein ist immer dicker geworden, immer mehr geschwollen. Der Unterschenkel war dann genauso dick wie der Oberschenkel. Meine Frau hat Angst gekriegt. Da habe ich gedacht, Angst, das ist nicht vom Herrn, also gehst du doch einmal zum Arzt. Die Ärztin hat Angst gekriegt. Ich habe gesagt, wir haben bis jetzt alles in einen Griff gekriegt, das kriegen wir auch wieder in einen Griff. Schreib mir Tabletten auf. Dann sind wir Antibiotika gegeben, die haben überhaupt nichts gebracht. Und dann hat sie gesagt, Herr Liebemann, Sie müssen ins Krankenhaus, das Bein muss aufgeschnitten werden. Wenn Sie Pech haben, kommt das Bein runter. Und ich mache halt meine Gags und habe gesagt, so schnell kriegt, das verliert man nicht ein Bein. Aber sie sagt, sie übernimmt die Verantwortung nicht mehr, ich soll sofort in die Ambulanz, in ein Krankenhaus in Sonneberg. Die Ambulanz hat er an diesem Tag geschlossen, ähnlich wie bei dir. Notaufnahme. Die Ärztin hat noch gesagt, lassen Sie sich auf keinen Fall abwimmeln. Das muss heute noch ein Chirurg angucken. Die in der Notaufnahme wollte mich wieder nach Hause schicken. Ich habe gesagt, das können Sie ja vergessen. Meine Ärztin hat gesagt, ich soll mich nicht abwimmeln lassen. Metzger, da müssen Sie ein bisschen Geduld mitnehmen. Und wenn ich das Wort bisschen höre, dann geht mein Blutdruck hoch. Denn das bisschen waren dann 3 Stunden. Ja, du kennst das. Der Arzt ist blass geworden, wie er mein Bein gesehen hat. Das ist dann punktiert worden. Da habe ich gedacht, ich gehe durch die Decke. Und er sagte, das müssen wir spätestens morgen früh operieren. Setzen Sie sich hinaus, wir machen gleich die Operationsvorbereitung, dass er früh gleich in ein OP kann. Ich setze mich hinaus, warte noch einmal eine halbe Stunde, kommt eine Schwester gerannt, Herr Liebemann, sofort mitkommen, Sie kommen jetzt in den OP. Sie müssen sofort operiert werden. Wenn da eine Blutvergiftung kommt, dann kommen Sie hier nicht mehr lebend raus. dann ist mir es auch ein bisschen schwummrig geworden, muss ich sagen. Ich habe dann zu meinem Herrn gesagt, so im Stillen, habe gesagt, also Herr Jesus, was soll denn das jetzt? Du hast mit mir noch was vor, was soll ich jetzt schon im Himmel? Das war zwar schön, aber du willst noch was mit mir auf dieser Erde machen. Und ich habe wirklich Ruhe gekriegt, Frieden. Bin in der Nacht noch operiert worden und dann kam die Therapie des Herrn, die ist manchmal sehr seltsam. Es kam eine zweite Operation, eine dritte Operation, eine vierte Operation, 3 Wochen Krankenhausaufenthalt, ein Corona-Patient mit mir auf dem Zimmer, dass ich sofort in der Nacht noch in ein Isolierzimmer gekommen bin. Da lag ich, niemand kam, ich durfte nicht raus. Und dann lernt man Geduld. Aber ich habe mich auf die Verheißung Gottes gestützt. Ich habe mich darauf gestützt, dass Jesus, das habe ich jetzt nicht vorbereitet, deswegen kann ich euch keine Bibelstelle suchen, weil ich da aus dem Gedächtnis sehr schwach bin in dieser Beziehung. Der Herr Jesus sagt, ihr seid durch meine Wunden schon geheilt. Also indem er ans Kreuz gegangen ist, sind wir schon geheilt. Und auf diese Verheißung habe ich mich gestützt. Und ich wusste, dass ich weder eine Blutvergiftung kriege, noch das Bein verlieren werde. Aber Geduld musste ich haben. Nach 3 Wochen durfte ich dann nach Hause, musste mich noch einmal ein paar Wochen schonen. Also, und dann noch einmal zu dir, Schwester, das ist in Ärzten vollkommen egal, wie du kommst. Ob mit zerrissener Hose oder im Anzug mit Schlips, interessiert die nicht, die gucken nur da drauf. Ja, von der Geburt an ein, also Paulus, von der Geburt an ein Mensch wie du und ich, aber für die Aufgaben Gottes zu etwas Besonderem von Gott gemacht. Und das hat er auch mit dir vor. Er möchte auch mit dir besondere Dinge machen. Aber das ging nicht automatisch. Da musste Paulus mitmachen und sich verändern lassen. Auch ihn hat der Herr in die Therapie genommen. 3 Tage blind, 3 Tage nachdenken, warum, wieso, 3 Tage Geduld. Diese Veränderung von Paulus ging nicht ohne Beschneidungen. Und Beschneidungen sind immer mit Schmerzen verbunden. Also während der Operation habe ich nichts gemerkt, aber danach hatte ich Schmerzen, bin beschnitten worden. Aber kommen wir auf diesen Georg Müller zurück. Wer war dieser Georg Müller? Was hatte er für eine Vergangenheit? Was hatte er für eine Aufgabe im Reich Gottes? Und wir sind ja moderne Menschen, da habe ich dann im Internet recherchiert, heißt es, und etwas gefunden, das ich euch vorlesen will. Georg Müller, ein Zeugnis echten Glaubens von Rick Thomas. 26. Januar 2015 hat er das geschrieben. Es besteht ein großer Unterschied zwischen dem Wissen von Tatsachen über Gott und dem Vertrauen in Gott. Wir können sehr viel über Gott wissen, aber seinen Charakter, sein Wort, seine Verheißungen und so weiter, doch all dieses Wissen ist ohne Bedeutung, solange wir diesen Wahrheiten nicht auf unser Leben anwenden. Der bekannte Prediger und Waisenvater Georg Müller vertraute Gott und erlebte, wie Gott das Unmögliche möglich machte. Eine von Gott bewirkte Veränderung. Georg Müller wurde 1805 im sächsischen Kloppenstedt geboren und verbrachte die ersten Jahre seines Lebens als Taschendieb, bloß weil er den Nervelkitzel liebte. Auf Anordnung seines Vaters ging Georg nach Halle, um dort Theologie zu studieren und lutherischer Pastor zu werden. Da ein lutherischer Pastor gut bezahlt wurde, willigte Georg ein. Für ihn bedeutete dieser Beruf leicht verdientes Geld und Autorität über andere Menschen. Gute Voraussetzung. Eines Abends, als Georg gemeinsam mit einem Freund einen Bibelkreis besuchte, begann der Heilige Geist an seinem Herzen zu arbeiten. Sein Interesse an der Bibel wuchs und nach ein paar weiteren Besuchen kniete er nachts vor seinem Bett nieder und bat Gott um Vergebung seiner Sünden durch Jesus Christus. Georgs Leben änderte sich radikal. Er gab seine alten Gewohnheiten auf, Glücksspiel, Alkohol und Betrügereien waren für ihn nun unmöglich geworden. Dieser junge Mann, dessen bisheriges Leben von Selbstliebe und Egoismus geprägt war, liebte nun Gott von ganzem Herzen. Eine von Gott geprägte Mission. Kurze Zeit nach seiner Wiedergeburt entschloss sich Georg, in den vollzeitigen Missionsdienst zu gehen. Er heiratete eine junge Frau mit Namen Mary Groves und gemeinsam begann sie ihren Missionsdienst in Bristol, England. Als Georg eines Tages durch die Stadt ging, traf er ein Mädchen, das mit nur 5 Jahren bereits auf der Straße lebte und bettelte. Ihren kleinen Bruder trug sie auf ihrem Rücken. Georg begann, mit dem Mädchen zu sprechen und fand heraus, dass ihre Mutter an Cholera gestorben war und ihr Vater in den Kohleminen sein Leben gelassen hatte. Damals war solch ein Schicksal kein Einzelfall. Im Gegenteil, Armut, Krankheit und Hunger gehörten zum Alltag der Menschen in Bristol. Und doch sollte diese eine Begegnung Georgs Leben für immer verändern. Die praktische Auswirkung des Evangeliums. Georg und seine Frau Mary gründeten das sogenannte Breakfast, den sogenannten Breakfast-Club, Frühstücksclub, um Waisenkindern die Möglichkeit einer warmen Mahlzeit zu geben und ihnen gleichzeitig von der Liebe Gottes in Jesus Christus zu erzählen. In kürzester Zeit wurde aus dem Breakfast-Club ein Waisenheim mit 5 großen Häusern. In dem im Laufe der Jahre über 10.000 Waisenkinder ein liebevolles Zuhause fanden. Das Heim der Müllers war das erste uns bekannte Waisenheim Bristols. In der Gemeinde Jesu gab es schon immer viele Menschen, die davon überzeugt sind, dass Gott alles tun kann, was er in seinem Wort zusagt. Doch nur wenige von ihnen vertrauten darauf, dass Gott auch alles tun wird. Was er in seinem Wort sagt. Wie oft treten wir zweifelnd vor seinen heiligen Thron? Unsere Zweifel sind keine Kleinigkeit, denn mit ihnen zweifeln wir auch gleichzeitig an Gottes Charakter. Wir bekunden damit, dass Gott nicht um unsere Nöte sorgt und obwohl wir ihn um Hilfe bitten, versuchen wir gleichzeitig das Ziel mit eigenen Mitteln und Kräften zu erreichen. Gottes Wort sagt: Wenn es aber einen von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltungen. Jakobus 1, Vers 5. Georg und Mary Müller vertrauten Gott und obwohl sie niemals jemanden um Geld baten, wussten sie doch, dass Gott alles Nötige bereitstellen würde. Und er tat es auch. Beispiele für Gottes Fürsorge. Eine Geschichte aus dem Leben von Georg und Mary beeindruckte mich besonders. Eines Morgens traf Georg sich mit einigen Mitarbeitern zu einer Besprechung, als sie von einer der Hausmütter unterbrochen wurde. Sie berichtete, dass die Kinder zum Frühstück an ihren Tischen säßen, aber kein Brot im Hause sei, das man ihnen hätte geben können. Georg beendete die Sitzung mit den Worten: Wir werden sehen, was Gott tut, und machte sich sofort auf den Weg in den Speisesaal. Dort angekommen sprach Georg ein kurzes Gebet mit den Kindern. Lieber Gott, wir danken für das, was du uns geben wirst. Amen. Die Kinder nahmen Platz und warteten. Nur einen kurzen Moment später klopfte es. Und als man die Tür öffnete, stand ein Bäcker mit 3 Tabletts feinstem Brot vor ihnen und erzählte, er habe diese Nacht nicht schlafen können und sei deshalb aufgestanden, um für das Kinderheim Brot zu backen. Gott hatte bereits gewirkt, lange bevor Georg Müller gebetet hatte. Nachdem man den Kindern das Brot ausgeteilt hatte, klopfte es wieder. Einem Milchmann war auf dem Weg direkt vor dem Waisenhaus ein Wagenrad gebrochen. Um das Rad reparieren zu können, musste die schwere Wagenladung Milch abgeladen werden. Er fragte, ob das Waisenheim die Milch kostenlos haben wolle. Nachdem die Kinder das Brot und die Milch verzehrt hatten, blieben noch Reste für den nächsten Tag übrig. Wird Gott auch für uns sorgen? Wenn wir solche Geschichten lesen, dann meinen wir, dass es sich hierbei um Ausnahmefälle handelt. Ja, Georg Müllers Leben war von diesem Außergewöhnlichen geprägt. Der Grund dafür war, dass er vor allen Dingen zuerst nach dem Reich Gottes und nach Gottes Gerechtigkeit trachtete. Georg wusste, dass Gott versprochen hatte, sich um seine Kinder zu kümmern. Römer 8, Vers 28 und 29. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollen dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Und er war überzeugt, dass Gott immer zu seinen Verheißungen steht. Es mag uns so erscheinen, als wäre Georg Müller das besondere Privileg zuteil geworden, jeden Tag unter Gottes wundersame Versorgung zu erleben. Doch Georg Müller sah dies anders. Für ihn war Gottes Treue nichts Außergewöhnliches, sondern so sicher wie der tägliche Sonnenaufgang. Georg Müller liebte Gott und er liebte Gottes Wort. Das besondere Glaubensleben von Georg Müller entstand aus einer tiefen Beziehung zu Gott. Zeit mit Gott zu verbringen, war für ihn keine Pflichterfüllung, es machte sein Leben aus. Auf welche Weise können wir dahin gelangen, Gott zu genießen? Wie kann unsere Seele tiefste Freude erfahren? Wie ist es möglich, eine so große Zufriedenheit in Gott zu erlangen, dass selbst die schönsten Dinge dieser Welt gegen ihn nur wie Dreck erscheinen? Die Antwort ist, diese Freude an Gott erhalten wir allein durch das Studieren seines Wortes. Dort hat sich Gott uns offenbart. Ein Zitat von Georg Müller. Wie Paulus, so erachtet auch Georg Müller alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Philipper 3, Vers 8. Vertraue auf Gott. Georg und seine Frau behielten niemals mehr Geld für sich, als sie benötigten. Als Georg Müller starb, besaß er gerade einmal 160 Pfund. Dabei verwaltete er während seines Lebens fast 1,5 Millionen Pfund. Ihm ging es nicht darum, sich ein irdisches Imperium aufzubauen. All seine Kraft, Zeit, Finanzen und Mühen verwendete er allein für das Reich Gottes. Und Gott hielt sein Versprechen und sorgte für alles Nötige. Die Ehre für dieses Lebenszeugnis gehört allein Gott. Auch Georg Müller war nicht perfekt. Er war ganz sicher auch kein einfacher Mensch. Auch er erlebte Verluste und Nöte. Er beerdigte seinen kleinen Sohn, seine Tochter und wurde zweimal Witwer. Er war nur deshalb ein großer Glaubensheld, weil er einem großen Gott vertraute. Jeder von uns muss sich selbst die Frage stellen, lebe ich jeden Tag in dem Bewusstsein der Verheißungen Gottes? Am wessen Reich baue ich mit meinem Leben? Bitten wir Gott darum, dass er unseren Glauben stärkt und unsere Beziehung zu ihm vertieft und festigt, damit wir unser Vertrauen allein auf ihn setzen. Er ist mein tägliches Gebet, dass mein Leben die Treue Gottes in ähnlicher Weise widerspiegelt, wie es im Leben von Georg Müller der Fall war. Sei gewiss, wenn du mit ihm gehst, auf ihn schaust und von ihm alles erwartest, wird er dich niemals enttäuschen. Georg Müller. Georg Müller, genau wie Paulus am Anfang seines Lebens ein Gegner Gottes und ein echter Ganove, um nicht zu sagen Verbrecher. Auch wenn man die Zeugnisse von heutigen Pastoren und Missionaren hört, dann war ihre Vergangenheit nicht immer eine rühmliche Vergangenheit. Kann Gott mit solchen Chaoten etwa mehr anfangen als mit uns normalen Menschen? Um zu Jesus umzukehren, so ist zumindest meine Erfahrung, die ich machen musste, ist ein völliger Zerbruch vor ihm nötig. Ich musste merken, dass mein vorheriges Leben total verpfuscht war und das unweigerlich in den geistigen Tod führen würde. Bei Georg Müller benutzte Gott dabei die Liebe von Georg Müller zum Geld. Pastoren haben damals gut verdient und es wird auch heute so sein, denke ich immer. Zumindest lässt Gott seine Diener nicht verhungern. Dabei ist es Gott vollkommen egal, ob das Herz für ihn schlägt oder nicht. Er will dich haben, oder Georg Müller. Gott wollte Georg Müller haben und nur das war entscheidend. Den Rest erledigte der Heilige Geist. Bei Georg Müller machte das der Heilige Geist. Bei mir macht er es der Heilige Geist und natürlich auch bei dir. Deshalb sei nicht verzweifelt, wenn deine Kinder, Verwandten, Freunde, Kollegen und so weiter noch nicht beim Herrn angekommen sind. Bete und den Rest macht der Heilige Geist. Das gibt mir Trost, denn meine Kinder wollen von Jesus überhaupt nichts wissen. Ich bete und überlasse den Rest dem Heiligen Geist. Gott konfrontierte Georg Müller mit einem Waisenkind, das durch Betteln zu überleben versuchte. Dies erweckte in ihm und seiner Frau den Wunsch, in einer Aufgabe, die für ihn der Herr wollte und die er schon irgendwie vorbereitet hatte. Auch uns stupst der Herr manchmal mit der Nase auf Sachen, in denen wir für Jesus in den Riss treten sollen. Gott verlangte dann von ihm und auch von uns Gehorsam. Das Gelingen in der Aufgabe, das schenkt dann der Herr. Wir müssen gehorsam sein und den Willen haben, Gott zu dienen. Je größer die Aufgabe von Gott ist, desto abhängiger werden wir von Gott sein. Abhängigkeit bedeutet, an Gott und seine Versorgungen zu glauben und ihm absolut zu vertrauen. Für Georg Müller war dies immer eine Selbstverständlichkeit. Ob nun bei einer Schiffsreise im Nebel oder bei der Versorgung im Waisenhaus. Ich glaube, aber das kann ich natürlich nicht beweisen, dass Georg Müller ein Bibelvers zum Lebensmotto geworden ist. Sprüche 3, Verse 5 bis 8. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Dünke dich nicht weise zu sein, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das wird deinem Leibe heilsam sein und deine Beine erquicken. Der Kapitän von Paulus und der Kapitän bei dieser Amerikareise im Nebel haben sich auf ihren Verstand, ihr Können und ihr Wissen und ihre Erfahrung verlassen. Sie wären beide gescheitert, wenn nicht die Gottesmänner Paulus und Georg Müller bei ihnen gewesen wären. Diese vertrauten nicht auf ihren Verstand, sondern auf Gott. Natürlich sollen wir auch unseren Verstand benutzen. Er wurde uns ja von Gott gegeben, um ihn auch zu benutzen. Aber hören wir auf den Heiligen Geist, wo wir den Verstand ruhen lassen sollen und eher im Vertrauen auf Gott handeln sollen. Also die Verbindung zum Heiligen Geist ist ganz wichtig. Vertrauen und Glauben sind das Wichtigste in unserem Leben mit Jesus. Aber wie können wir zu diesem Vertrauen und diesem Glauben gelangen? Auch hier gilt uns Georg Müller als Vorbild. Er studierte ständig im Wort Gottes in der Bibel. Und er nahm das, was er las, ernst. Für ihn war klar, was Gott dort zusagte, das wird er auch ganz gewiss einhalten. Dann genügt auch ein kleines, einfaches Gebet und der Nebel musste weichen. Dass er den Kapitän aufforderte, nicht zu beten, lehrt uns auch: Wenn du für eine Sache beten willst und du bist nicht überzeugt, dass Gott auch eingreifen wird, dann lasse das Beten einfach sein. Gebet ohne Glauben ist Blabbern wie die Heiden. Für Georg Müller stand fest, Gott wollte die Waisenhäuser und er wird diese Waisenhäuser auch versorgen. Täglich betete er für diese Versorgung. Ich habe in einer anderen Biografie von Georg Müller gelesen, dass die Waisenhäuser ausschließlich von Spenden betrieben wurden. Georg Müller aber niemals in all den Jahren einen Spendenaufruf gestattet hat. Nie zu Spenden aufgerufen, aber täglich um Spenden gebetet. Da wird auch mal ein Bäcker in der Nacht geweckt oder ein Milchwagen hat zufällig vor einem Waisenhaus einen Achsenbruch. Und später hat der Georg Müller nicht nur ein Waisenhaus gegründet, sondern mehrere. Und die wollten versorgt sein. Für Gott und für Menschen im Glauben und Vertrauen zu ihm kein Problem. Solche Wunder Gottes geschehen immer zur Ehre unseres Allmächtigen. Nicht weil Georg Müller ein guter Mensch war, nein, er war ein gemeiner Taschendieb. Es geschahen diese Wunder, damit Gott geehrt wird und sein Reich bekannt wird. Können auch wir in unserer heutigen Zeit in einem durcheinander geratenen Deutschland noch solche Wunder erleben? Ich sage eindeutig ja. Wie dies geschieht, keine Ahnung. Aber eins ist gewiss, das Wort Gottes, die Bibel, hat sich kein bisschen geändert. Gut, die Ausdrucksweise und die Sprache in der Bibel haben sich geändert, aber der Inhalt ist der gleiche geblieben. Die Verheißungen Gottes stehen fest, bis in alle Ewigkeit. Sie galten zu Zeiten des Paulus, sie galten zu Zeiten eines Georg Müllers und sie gelten auch heute, 2022, und sie gelten, bis der Herr uns heimholt. Ich persönlich nehme mir einen Georg Müller zum Vorbild. Ob ich je solche Dinge mit Gott erlebe, wie es Georg Müller erlebt hat, weiß ich nicht. Aber ich will mich bemühen, so ein Vertrauen und so einen Glauben zu Jesus zu bekommen, wie es Georg Müller hatte. Ich will die Verheißungen Gottes ernst nehmen und glauben, dass sie auch eintreffen werden. Und es gibt viele Verheißungen im Wort Gottes, sehr viele. Ich will meine Gebete bewusster und im Glauben gestalten. Und wenn die Gebete nicht gleich erhört oder besser gesagt umgesetzt werden, dann will ich nicht mehr an den Verheißungen Gottes zweifeln. Wie oft habe ich schon gezweifelt, wenn ein Gebet nicht sofort umgesetzt worden ist. Zweifel sind Glaubenskiller. Denn in Matthäus 21, Vers 21 sagt uns Jesus: Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht allein Taten wie die mit dem Feigenbaum tun, sondern wenn er zu diesem Berge sagt: Hebe dich und wirf dich ins Meer, so wird's geschehen. Ich will solche Dinge erleben. Und du? Amen.